Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Habt ihr auch schon einmal im Gärtle Bibel gelesen, so wie die zwei vom Anspiel? Ja, vielen Dank für das Anspiel, habt ihr sehr cool und witzig rübergebracht. Die Hanna und die Judith sind ja super motiviert. Wenn man sich Gedanken macht, wie man das organisiert, dass das mit dem Bibellesen klappt und dass das nicht irgendwie in dem ganzen Alltagsstress, den man ja zufällig so hat, untergeht, dann ist es ja schon ziemlich bewundernswert. Für mich stellt sich zuerst einmal die Frage, warum sollte ich denn überhaupt Bibel lesen? Ein anderes Buch lese ich vielleicht, weil mich das Thema interessiert, das Buch ist vielleicht spannend oder lustig oder unterhaltsam. Aber bei der Bibel? Also lustig ist ganz klar Fehlanzeige, würde ich sagen, außer es findet jemand vielleicht witzig, dass der Zachäus so klein war, dass er auf einen Baum klettern musste. Aber ich sehe schon, das Lachen hält sich sehr in Grenzen, lustig nicht unbedingt. Spannend ist vielleicht schon manches, aber nicht spannend geschrieben. Vor allem wissen wir bei vielen Dingen schon, wie es ausgeht. Es wird sich keiner von euch denken beim Lesen, oh nein, der Held Jesus ist tot, wie geht es jetzt weiter, was machen die Jünger? Nein, wir wissen sowieso schon, einige Sätze später wird er wieder da sein, weil er auferstanden ist. Spannend ist die Bibel also auch nur mäßig. Warum sollte ich also überhaupt die Bibel lesen? Offensichtlich denken viele Christen so. Das evangelische Nachrichtenmagazin IDEA hat eine Umfrage in Auftrag gegeben. Es geht um die Frage, wie häufig lesen Sie für gewöhnlich in der Bibel? Und dass wenige Leute täglich in der Bibel lesen, das könnte man sich wahrscheinlich schon denken oder hat man erwartet. Es sind etwa 3% aus der evangelischen Landeskirche und 5% aus der katholischen Kirche. Also ein kleiner Teil. Naja, einige werden vielleicht mehrmals wöchentlich in der Bibel lesen, vielleicht mehrmals im Monat. Aber jetzt kommt es, 59% der Katholiken und sogar 65% der Mitglieder aus der evangelischen Landeskirche haben angegeben, nie in der Bibel zu lesen. Also mich hat das dann schon ein bisschen erstaunt. Und wenn so viele Leute gar nicht in der Bibel lesen, warum sollte dann ich es tun? Die Bibel selbst sagt, weil es lebensnotwendig ist für unser geistliches Leben. In 5. Mose 8, Vers 3 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Anders ausgedrückt, die Worte von Gott, die brauchen wir zum Leben, so wie wir Brot zum Leben brauchen. Und die Bibel ist voll von Worten Gottes. Zusätzlich lesen wir noch, dass diese Worte Gottes, die da drin stehen, verlässlich sein sollen. In Psalm 119, Vers 160 steht, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Wow, das ist eine richtig steile Behauptung, finde ich. Denn von der Seite der Wissenschaft oder von Seiten der Medien gibt es heute ganz andere Vorstellungen und eher viele Vorurteile gegenüber der Bibel. Ist die Bibel nicht etwa von Menschen geschrieben und deswegen gar nicht so wirklich vertrauenswürdig oder verlässlich? Wie ist es mit den ganzen Wundern, die da berichtet werden? Kann man sich auf die verlassen oder hat es die überhaupt so gegeben? Wie war das überhaupt? Vielleicht hat sich auch der ein oder andere von euch schon mal solche oder so ähnliche Fragen gestellt. Auch Billy Graham, der bekannte amerikanische Evangelist, der erst kürzlich gestorben ist, stellte sich am Anfang seines Wirkens solche Fragen. Er schreibt in seiner Autobiografie, es gibt so vieles in diesem Buch, also er meint die Bibel, das ich nicht verstehe. Es gibt so viele Probleme, für die ich keine Lösung habe. Es gibt so viele scheinbare Widersprüche. Es gibt manches darin, das augenscheinlich nicht mit der modernen Wissenschaft in Einklang zu bringen ist. Ich habe keine Antwort, auf manche der philosophischen und psychologischen Fragen. Und er kommt zu dem Schluss, dass er keine Evangelisation mehr beginnen brauchte, wenn er der Bibel nicht vertrauen konnte. Er spricht darauf ein Gebet und sagt: Vater, ich werde dieses Buch als dein Wort akzeptieren im Glauben. Ich werde den Glauben über meine intellektuellen Fragen und Zweifel stellen und vertrauen, dass dies dein inspiriertes Wort ist. Was hat Billy Graham da gerade gemacht? Manch einer würde vielleicht sagen, der hat seinen Verstand halt einfach ausgeschaltet und glaubt es jetzt einfach irgendwie, so ungeprüft. Ich als Physiker oder als Physikstudent würde sagen, er hat gerade ein Experiment angefangen. Er sagt, auch wenn bei mir noch nicht alle Fragen geklärt sind, will ich es wagen. Ich will der Bibel sozusagen einen Vorschuss an Vertrauen geben. Ich versuche einfach mal nach der Bibel mein Leben zu gestalten und dann mal sehen, wie es wird. Ich finde das höchst interessant, so eine Herangehensweise, ein Experiment zu wagen. Und offensichtlich waren Grahams Erfahrungen sehr überzeugend. Die darauffolgende Evangelisation, bei der Billy Graham predigte, war so erfolgreich, dass sie um mehrere Wochen verlängert wurde. Also das muss man sich mal vorstellen. Und die Entscheidung, die er da getroffen hat, dass er der Bibel vertrauen will, die wurde richtungsweisend für sein ganzes Leben. Auch ich habe mir schon solche Fragen mal gestellt, wie es denn mit der Wahrheit der Bibel aussieht. Und ich denke, es ist auch gut, wenn man sich auch damit mal theoretisch ein bisschen auseinandersetzt, um nicht einfach irgendwas zu glauben. Also zum Beispiel mal nachzuforschen, wie die biblischen Berichte überliefert wurden. Oder wie die Schreiber der Evangelien die Informationen von Jesus bekommen haben. Das kann manchmal hilfreich sein, um mehr Glauben an dieses Wort Gottes zu gewinnen. Aber bei diesen ganzen Überlegungen betrachten wir die Bibel immer so von außen, also von einem entfernten Standpunkt sozusagen. Und ich glaube, wir müssen trotzdem, auch wenn wir uns solche Fragen stellen, irgendwann mal dieses Experiment wagen und sagen, ja, ich will es einfach mal ausprobieren. Ich will mal in der Bibel was lesen. Ich will mal vertrauen, was in der Bibel steht, und so leben. Und dann werden wir sehen, was wir dann mit Gott erleben. Das können wir nicht, wenn wir nur so theoretische Überlegungen machen. Der Psalmschreiber von Psalm 119 hat dieses Experiment auch gewagt. Und er ist absolut begeistert von der Bibel. Dabei bestand die Bibel zu seiner Zeit fast nur aus den Gesetzen, die in den Büchern Mose vorkommen. Und ich muss schon sagen, diese Gesetze, die sind schon recht eintönig im Vergleich zu den ganzen anderen Geschichten, die da so drinstehen. Um euch auf den Geschmack zu bringen, will ich einfach einige Verse aus Psalm 119 vorlesen. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich habe meine Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb. Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als 4000 Stück Gold und Silber. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja, offensichtlich findet die Person, die diesen Psalm geschrieben hat, die Bibel weder langweilig noch Zeitverschwendung. Ganz im Gegenteil, man hat das Gefühl, dass der Schreiber nichts anderes macht, als in der Bibel zu lesen. Sogar nachts steht er auf, Gott für die Ordnungen seiner Gerechtigkeit zu danken, wie in Vers 62 steht. Und in Vers 148 liest man, dass er nachts aufwacht und über Gottes Wort nachdenkt. Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, wir würden so einen Menschen doch als verrückt bezeichnen. Warum sollten wir in der Bibel lesen? Die Person in Psalm 119 hat da viele Gründe. Die Bibel bringt Erkenntnis. Wenn dein Wort offenbar wird, so erleuchtet es und macht klug die Unverständigen. Das steht in Vers 130. Der Schreiber von Psalm 119 geht noch weiter. Er sagt in Vers 99, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Und nicht nur Weisheit bekommt man durch Bibellesen, sondern auch Frieden. In Vers 165 steht, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Und das kann ich auch so bestätigen. Ich habe auch oft ein richtig gutes Gefühl, wenn ich so in der Bibel gelesen habe. So einen inneren Frieden und eine echte Freude, die sich ganz anders anfühlt als Schadenfreude. So ehrlich und echt. Sogar ein Tröster ist die Bibel, wenn es einem schlecht geht. Das ist mein Trost. In meinem Elend, so steht in Vers 50, dass dein Wort mich erquickt. Für den Psalmschreiber ist es völlig klar, dass die Bibel Geschichten von dem größten und mächtigsten Gott beinhaltet. Von dem liebevollen Vater, der für uns Menschen das Beste will. Und deshalb ist es doch nur logisch, dass der aus Psalm 119 dann als größtes Ziel hat, so zu leben, wie dieser Gott es für richtig hält. Darum sagt er auch, das ist mein Schatz, dass ich mich an deine Gebote halte. Habt ihr schon ein bisschen Feuer für das Bibellesen? Ich will zum letzten Punkt aus Psalm 119 kommen, den ich ausführlicher behandeln will. In Vers 32 steht, ich laufe den Weg deiner Gebote. Wenn du vorher irgendeinen Weg läufst und dann die Bibel liest und dann den Weg läufst, den Weg Gottes läufst, dann ist das eine Veränderung, die passiert. Und das ist genau dieser Punkt, Bibellesen verändert. Ich will jetzt einige Beispiele geben, wo Bibellesen tatsächlich Personen verändert hat. Von Josia können wir lesen, dass er schon mit 8 Jahren König von Juda wurde. Er tat ganz nach dem Willen Gottes, so wird berichtet, und ließ sogar den Tempel von Israel ausbessern. Doch in diesem Tempel sind zu der Zeit noch Götzenstatuen und vor dem Tempel stehen Pferde, die die Sonne verehren sollen. Das Passafest, das die Menschen in Israel eigentlich wieder an Gott erinnern sollte, wurde schon seit Jahrhunderten nicht mehr gefeiert. Das alles hat Josia anfangs noch nicht geändert, obwohl von ihm schon drin steht, dass er mit Gott lebte, dass er an Gott glaubte. Er wusste einfach nicht, dass Gott das nicht gefällt. Und jetzt kommt es. Bei der Tempelrenovierung wird das Gesetzbuch gefunden. Also das Buch, in dem Gottes Gesetze für das Volk Israel stehen. Als dem Josia das vorgelesen wird, da zerreißt er sein Gewand voller Entsetzen, weil er merkt, die Israeliten haben so viel Falsches gemacht in der ganzen letzten Zeit. Die damalige Bibel öffnet ihm also die Augen für alles Falsche, was er und sein ganzes Volk bisher taten. Und das verändert bei ihm alles. Er lässt dieses Buch vor den ganzen Israeliten vorlesen. Er verbrennt die Götzenstatuen, die ganzen Geräte, die irgendwo für die Götzen gemacht sind. Alle Priester, die nicht Gott geopfert haben, setzt er ab. Weitreichende Reformen folgen also direkt aus Gottes Wort. Nur weil Josia gehört hat, was in diesem Gesetz Gottes steht. Wo wir jetzt bei den Reformen waren, kommen wir zum Reformator, Martin Luther. Auch er hat die Lehre seiner Zeit völlig umgekrempelt. Und das hat er sich ja nicht alles selber ausgedacht. Nein, seine Erkenntnis kommt auch hier wieder aus dem Bibellesen. Im Römerbrief findet er Antwort auf seine Angst vor einem strafenden Gott. Er merkt, die Rettung geschieht aus Gnade. und nicht durch irgendwelche Taten, wie es damals einfach so gesagt wurde. Und ihm liegt die Bibel so am Herzen, dass er mit anderen sie ins Deutsche übersetzt, dass noch viel mehr Leute die Bibel lesen können und nicht nur die, die damals Latein konnten. Welch eine Begeisterung für die Bibel! Außerdem habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass sie durch das Bibellesen zum Glauben kamen, indem sie einfach mal darin angefangen haben zu lesen und sie das nicht mehr losgelassen hat. Da jetzt viele Personen aufzuzählen, würde ich, glaube ich, den Rahmen sprengen. Stattdessen will ich noch etwas von mir erzählen, wo ich letztes Jahr mal gemerkt habe, dass die Bibel auch bei mir zur Veränderung führt. Zu dieser Zeit habe ich die Geschichten von Mose gelesen und habe mir die Frage gestellt, warum war denn der Mose dieser Mann Gottes? Was war an dem besonders? Und im vierten Buch Mose, Kapitel 12, steht dann: Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Habt ihr das gewusst? Also ich bis dahin jedenfalls nicht. Okay, dass man demütig ist, das ist Gott wohl sehr wichtig, dachte ich mir dann und habe einfach mal gebetet: Gott, ich will auch demütig werden. Weiß zwar nicht so, wie das geht oder wie das passiert, aber du kannst mir da bestimmt helfen. Und gleich in den nächsten Tagen passieren lauter blöde Sachen. Also nichts besonders Schlimmes, aber einmal verpasste ich einfach, aus dem Zug auszusteigen. Das ist mir davor noch nie passiert. Und außerdem musste ich für eine Uni-Vorlesung so eine Karte abgeben und was ich natürlich bis zu dem Termin, der eigentlich vorgegeben war, glatt vergessen habe. Für einen Versuch wollte ich in den Tagen in der Früh mal ein Protokoll ausdrucken und ihr könnt es schon ahnen, gerade da ist natürlich das Programm mehrmals abgestürzt und der Ausdruck ging nicht. Das war vorher auch noch nie der Fall. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen nachvollziehen, wenn so viele blöde Sachen dann auf einmal passieren, dann denkt man sich schon, was läuft da gerade schief? Ich merkte auf jeden Fall, ich selbst habe nicht alles in der Hand. Und selbst wenn ich genau alles plane, dann kann das immer noch anders passieren. Da ist mir wieder eingefallen, dass ich ja um genau so etwas gebeten habe, um Demütigkeit. Dass also nicht ich groß bin, sondern Gott groß ist. Ja, und womit hat das Ganze angefangen? Ihr erratet es, durchs Bibellesen. Ich komme zum Schluss. Die Bibel allein ist kein Allheilmittel oder Zauberbuch oder so etwas. Ich denke, es sind im Christsein auch viele andere Dinge wichtig, das Beten oder die Gemeinschaft unter den Christen. Aber wenn wir aufhören, in der Bibel zu lesen oder das gar nicht tun, woher wissen wir dann, was Gott uns zu sagen hat? Und ich denke, dann ist es gut, wenn man zum Beispiel, wie im Anspiel vorhin, so eine feste Zeit fürs Bibellesen hat, sich irgendwie was einplant, dass man das nicht vergisst. Und deshalb möchte ich euch heute auch eine Herausforderung mit auf den Weg geben. Lest doch einfach einmal ein Buch der Bibel ganz durch. Das ist mal was ganz anderes als vielleicht die Losungen, die viele lesen. Da ist immer ein Vers, aber ein Buch ist mal was ganz Besonderes. Da hat man einen ganzen Zusammenhang. Ich schlage einfach mal das Lukas- oder das Johannesevangelium vor. Das Lukas-Evangelium ist ein bisschen länger, aber dafür auch leichter verständlich, wie ich finde. Und ihr werdet merken, es ist nicht schlimm, dass die Bibel weder besonders lustig noch besonders spannend ist. Denn wenn man Gottes Gegenwart bei dem Lesen spürt, dann ist das andere, denke ich, ziemlich egal. Albert Einstein sagte das auch einmal so etwa: Niemand kann die Evangelien lesen, ohne das Gefühl der aktuellen Gegenwart von Jesus. Seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Bis zum nächsten CT sind es einige Wochen. Wenn ihr jeden Tag so 10 Minuten lest, habe ich ausgerechnet, dann schafft ihr es bis zum nächsten CT locker, bei 5 Minuten vielleicht sogar auch. Und ihr könnt euch ja im Juli dann mal austauschen, ob ihr es geschafft habt, ein Evangelium ganz zu lesen oder ein anderes Buch der Bibel. Nehmt doch diese Herausforderung an und fangt einfach mal an zu lesen. Und dann schaut, was passiert.